Liebe Gemeinde, während meines Theologiestudiums besuchte ich verschiedene Ethikseminare. Eine Arbeit über die Landethik von Aldo Leopold schrieb ich. Der Amerikaner war ein Pionier für das ökologische Denken. Er starb 1948. Für ihn war Umweltschutz ohne liebevolle Beziehung zur Natur unmöglich. In der Bildung setzte er sich dafür ein, dass auch die Sinne geschult werden. Der Mensch könne nur wirkliches Wissen erlangen, wenn er auch fühlt und liebt, was er verstehen will oder verstehen soll. In der Seminararbeit erklärte ich dazu darum den Unterschied zwischen Immanenz und Transzendenz. Das tönt grässlich. Aber es geht eigentlich um den Unterschied von dem, was ich sehe, messen und nachweisen kann, und von dem, was ich nicht sehe, nicht wissen und auch nicht wissenschaftlich belegen kann. Ich mache dazu ein paar Sockenerwerbe. Handgestrickte Socken. Ich halte diese dann in meiner Hand. Es gibt kein Etikett über die Zusammensetzung des Garns. Es kann Wolle sein, aber es kann auch ein Gemisch von ganz verschiedenen Materialien sein. Mit einer chemischen Analyse kann ich die genaue Zusammensetzung des Materials abklären lassen. Vielleicht ist es auch möglich, die Strickerin dieser Socken ausfindig zu machen. Aber die Begebenheiten und die Beziehung zwischen der Strickerin und meinem Paar Socken kann ich nie exakt herausfinden. Vielleicht wurden die Socken aus Not gestrickt, um Geld zu verdienen. Vielleicht entstanden die Socken aus lauter Freude am Stricken. Vielleicht fielen Tränen auf die unfertigen Socken, sei es aus Lachen oder aus Trauer. Wir werden die Umstände der Entstehung nie abschließend abklären und verstehen können. Genauso verhält es sich auch, wenn ein Kind gezeugt wird. Die anziehende Liebe zwischen den Eltern spielt eine bedeutende Rolle. Aber etwas Drittes spielt mit. Wenn beim Liebemachen tatsächlich neues Leben entsteht. Dieses Dritte werden wir nie ganz verstehen können. Es ist fühlbar, aber nicht greifbar. Es ist unerklärlich, unsichtbar, transzendent. Mit der Geburt des kleinen, einzigartigen Menschen beginnt sein Lebenslauf. Später beim Bewerben auf eine höhere Schule oder auf eine Lehr- oder Arbeitsstelle muss der Lebenslauf eingereicht werden. In dieser tabellarischen Biografie steht das, worauf wir stolz sind in unserem bisherigen Leben. Welche Schulen wir besucht und welche Ausbildungen wir erfolgreich abgeschlossen haben. Wo und was wir bisher gearbeitet haben. Aber Misserfolge, unsere Umwege, Irrtümer, Schulden, Fehler, all das lässt sich nicht finden im Lebenslauf, ist höchstens zwischen den Zeilen zu erahnen. In der griechischen Sprache gab es oder gibt es für das Leben vor allem zwei Wörter, Bios und Zoe. Bios steht nicht nur für Biologie, sondern eben auch für die Biografie. Zoe steht für das gesamte oder das volle Leben. Das unzerstörbare Leben ist gemeint mit Zoe. Zoe ist mehr als Bios. Zoe kennt den Sinn in diesem dritten, unerklärlichen, transzendenten. Nach der Perikopenordnung des evangelischen Kirchenjahres steht über dem heutigen Sonntag das Kapitel 13 des 1. Korintherbriefes. Wir hörten in der Lesung den Text. Dieser Text ist auch bekannt als das Hohe Lied der Liebe. Nicht selten werden Teile aus diesem Bibeltext auch an weltlichen Hochzeiten außerhalb der Kirche gelesen. Warum nicht? Passend zu einer Ehe wird ja die Liebe beschrieben. Eine Liebe, die geduldig, freundlich, neidlos, demütig, taktvoll, zugewandt, beherrscht, verzeihend, echt und wahr ist. Eine Liebe, die alles erträgt, immer glaubt, immer hofft und niemals vergeht. Es ist gut, wenn alle Eheleute sich Gedanken machen über diese eine Liebe. Als christliche Gemeinde sind wir die Braut von Jesus Christus. Wir sind also untereinander auch irgendwie Eheleute. Paulus ist der Verfasser des 1. Korintherbriefes. Er schrieb an die Korinther, weil die Gemeinde gespalten war. Sie stritten um die Leitung der Gemeinde. Sie stritten darum, welche sittlichen Gesetze gelten sind christlicher Freiheiten. Auch die unterschiedlichen Begabungen der Korintherinnen und Korinther lösten Streit aus in dieser Gemeinde. Paulus mahnte, dass sie sich vor allem um diejenigen Begabungen und Gaben bemühen sollten, die der Gemeinde am meisten nützen. Mit dem Kapitel 13 beschreibt Paulus die Liebe, eine Frucht des Geistes. Er zeigt einen Weg auf, der über die Verschiedenheiten der Gemeindemitglieder hinausführt. Das Hohe Lied der Liebe spricht direkt in die Streitereien, Spaltungen und Verwirrungen der korinthischen Gemeinde hinein. Paulus verwendet für Liebe dabei ausschließlich das Wort Agape. In der griechischen Sprache gibt es verschiedene Wörter für die Liebe. Bekannt sind Eros, Philia und Agape. Eros ist die anziehende, erotische, leibliche Liebe. Eros ist die Liebe, die in der Welt dominiert und die Triebe der Menschen leitet. Philia ist die freundschaftliche Liebe. Freundschaft zeichnet sich aus durch Treue und gegenseitige Zuneigung. Philia kann mit der erotischen Liebe nicht in Verbindung gebracht werden. Agape wird landläufig als die göttliche Liebe bezeichnet. Fast so, als ob wir wissen könnten, was das bedeutet. Agape ist die Liebe von Gott geoffenbarte Liebe zur Welt. Gottes Liebe zu einer Welt, die fern und abgewendet von ihm, dem Eros, feiert. Und wenn es gerade so passt, die Philia pflegt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Auch in diesem Vers aus dem Johannesevangelium ist von Agape die Rede. Gott, dass er in Jesus Christus zu uns auf die Erde kam. Jesus führte uns die Bedeutung der radikalen göttlichen Liebe vor Augen. Agape ist die universelle, saubere, neutrale, nicht greifbare, unsichtbare, transzendente Liebe. Menschliche Liebe dagegen ist subjektiv, emotional und beeinflussbar. Wenn Eheleute sich scheiden lassen, hört man oft, es fehlte die Liebe. Ich frage mich, ob es sich dabei nicht um eine Ausrede handelt. Sobald mir in der Gemeinde nicht erlaubt wird, was ich tun will, bin ich oder reagiere ich oft als beleidigte Leberwurst. Es fehlte mir die Liebe. Eine solche kurzatmige Liebe hat mit Gott gar nichts zu tun. Sich für unseren besudelten Lebenslauf ans Kreuz nageln lassen, das hat mit Gott zu tun. Wir wollen uns nach dem Gesagten noch einmal der Eigenschaften der Liebe erinnern, damit die Bedeutung von Agape klarer wird. Lese ich es auszugsweise so: Die Liebe Gottes ist geduldig, gütig und freundlich. Die Liebe Gottes ist frei von Eifersucht und Neid. Die Liebe Gottes spielt sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos. Die Liebe Gottes sucht nicht den eigenen Vorteil, verliert nicht die Beherrschung. Und sie trägt keinem etwas nach. Die Liebe Gottes freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sie freut sich an der Wahrheit. Die Liebe Gottes vergeht niemals. Nach dieser Aufzählung machte Paulus im Predigttext ab Vers 8 den Vergleich der Agape, die nie vergeht, zu den Geistesgaben. Prophetie, Zungenreden und auch unser Wissen ist nur Stückwerk. Bereits im 8. Kapitel desselben Briefes schrieb Paulus zum Wissen: Bloßes Wissen macht überheblich. Was uns wirklich voranbringt, ist die Liebe. Wenn sich jemand etwas auf sein Wissen einbildet, weiß er noch gar nicht, was es bedeutet, echtes Wissen zu haben. Echtes Wissen ist nur bei dem zu finden, der Gott liebt. Denn wer Gott liebt, weiß, dass Gott ihn kennt und liebt. Christen und Christinnen sind für Paulus von Gott geliebte Brüder und Schwestern. Ihnen gilt seine Liebe in Jesus. Durch die Agape sind wir miteinander verbunden. Gott hat uns alle je zu seinem Ebenbild geschaffen. Gott hat jeden und jede ins Leben geliebt. Wir sind an die Liebe Gottes angeschlossen. Der Liebesfluss von Gott her kann durch uns hindurch zum Nächsten fließen. Und die Liebe, die vom Nächsten zu mir kommt, bewirkt Dankbarkeit in mir und wieder neu Liebe zu Gott. Agape ist ein unsichtbares Beziehungsgeschehen. Agape ist das Bestimmende unserer ewigen Existenz. Ein Gesetzeslehrer fragte Jesus, was er tun müsse, um das ewige Leben zu erben. Jesus ließ ihn selbst antworten: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst. sagte der Jurist, indem er das Doppelgebot der Liebe zitierte. Das Gebot macht unmissverständlich klar: Mit meinem ganzen Wesen soll ich in einer Liebesbeziehung zu Gott stehen, mit Herz, Seele, Kraft und Gemüt. Mir gefällt, wie Luther den Verstand oder das Denken mit Gemüt übersetzt. Das Gemüt beinhaltet mehr als meine Biografie. All meine bisherigen Lebenserfahrungen, negative und positive Emotionen, glückliche und traurige Momente und mein ganzes Empfindungsvermögen sind mitgemeint. Das Gemüt ist für mich wie ein Speicher meines bisherigen Lebens. Es beinhaltet auch das, was zwischen den Zeilen in meinem Lebenslauf steht. Den Herrn lieben und ebenso den Nächsten lieben und mich selbst lieben, das ist das größte und wichtigste Gebot. Kurz vor seiner Festnahme aber gab Jesus seinen Jüngern ein neues Gebot. Liebet einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wiederum spricht Jesus hier nur von Agape. Er traut also seinen Jüngern zu, dass sie fähig sind, zueinander in einer Agape-Beziehung zu sein. Jesus traut damit auch uns hier in der Kirche oft dringend zu, dass wir die Liebe Gottes, die er uns in seiner liebevollen, aber radikalen Art vorgelebt hat, nachahmen können. Die Eigenschaften der Liebe Gottes, wie Paulus sie im Hohelied beschreibt, kann ich auch als persönliches Gebet formulieren und damit Gott bitten, mich fähig zu machen für Agape-Beziehungen. Ich bete. Himmlischer Vater, danke, dass ich dich kennen und lieben darf. Danke, dass dein Sohn meinen besudelten Lebenslauf mit ans Kreuz genagelt hat. Danke, dass durch deine Kraft darf, ewig zu leben. Bitte schenk, dass meine Liebe geduldig, gütig und freundlich ist. Bitte schenk, dass meine Liebe frei ist von Eifersucht und Neid, sich nicht aufspielt, nicht eingebildet ist, nicht rücksichtslos und taktlos ist, den eigenen Vorteil nicht sucht und nicht die Beherrschung verliert. Bitte schenk, dass meine Liebe das Böse nicht zurechnet, nicht nachtragend ist und sich nicht über Ungerechtigkeiten, sondern an der Wahrheit freut. Bitte schenk, dass meine Liebe alles erträgt, alles glaubt, alles hofft und allem standhält. Danke, dass die Liebe niemals vergeht. Amen.